Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben heute diesmal nicht den Predigttext abgedruckt, der passte nicht mit rein. Und da fiel mir wieder ein, ich wünschte mir, bei uns wäre es so, wie ich es in einer Freikirche in Berlin erlebt habe, wo jeder seine Bibel mitgebracht hat und fleißig mitgelesen und angestrichen, wo Gott ihn im Herzen betroffen hat durch das Wort. Gewöhnt euch doch das mal an. Wir schaffen extra auch neue Stühle in den nächsten Jahren an, die dann so eine Ablage haben, wo man die Bibel nicht auf den Boden legen muss. Das wäre auch ein schlechtes Zeichen. Aber jetzt müsst ihr gut zuhören, weil ihr vermutlich, okay, ja, manche halten ihr iPhone hoch, gut gemacht, David, ja. Aber ich weiß nicht, ob du da auch markieren kannst. Ich habe ja, genau. Ja, geht auch, ja, okay. Also geht auch. Aber jedenfalls mitzulesen, gucken, was erzählt er da? Stimmt das auch mit dem Bibeltext überein? Was ist da Gottes Botschaft für mich? Das ist sehr gut. Heute der Predigttext Markus 1, Vers 40, folgende. Ein Aussätziger kam zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring im Tempel das Opfer für deine Reinigung, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für die Priester in Jerusalem sein. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, das Wort zu verkünden und zu verbreiten. So kam es, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf. Aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm hin. Ein Mensch hat Aussatz. Ich denke mal, wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe das mal auf Fotos aus Indien gesehen. Das ist da inzwischen auch weitgehend eingedämmt, aber vor einigen Jahrzehnten gab es das noch, diese schreckliche Leprakrankheit. Lepra war damals zur Zeit Jesu und bis vor kurzem eine grausame, tödliche Krankheit. Es ist wirklich wie in einem schlechten Horrorfilm, die Gliedmaßen, deine Finger und Zehen verfaulen vor deinen eigenen Augen an deinem Körper. Und es hat auch eine seelisch schlimme Dimension, wenn man weiß, ich habe nur noch eine absehbare Frist zu leben und keine Chance auf Heilung. Und es bedeutete auch sozial, dass man ausgegrenzt war von den anderen Menschen. Im Evangelium haben wir es gehört, die Aussätzigen mussten schon von Weitem rufen, Tame, Tame, das heißt unrein, und mussten einen großen Abstand halten zu allen Gesunden. Sie lebten abseits in Höhlen, abseits der Dörfer, abseits von den Menschen. Stell dir das mal vor, jemand, den du gern hast, dein Freund oder dein Kind oder deine Mutter, wird aussätzig und muss so abgeschlossen von den Menschen leben mit dieser schrecklichen Perspektive. Und noch schlimmer, es hatte auch eine theologische, geistliche Dimension, denn Blut, Tod, Aussatz, das galt nach der Tora, nach dem, was im Alten Testament steht, als unrein. Es schloss von der Gemeinschaft mit Gott aus. Man durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Ich habe Aussatz bedeutete also auch, Gott hat mich verlassen. Er stößt mich von sich weg. Ich bin nicht nur krank, sondern ich bin auch Gott verlassen. Umso erstaunlicher, was wir hier hören. Der Aussätzige kam zu Jesus hin, warf sich vor ihm auf die Knie, flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Liebe Geschwister, das ist eine Schule des Gebets in vier Schritten. Erster Schritt, er kam zu Jesus hin. Zweiter Schritt, diese Demütigung, er warf sich nieder. Dritter Schritt, er flehte Jesus an. Und der vierte, er sagt, du kannst, wenn du willst. Er kommt zu Jesus, obwohl das normalerweise gar nicht möglich gewesen wäre. Er durfte das nicht. Ich habe das eben erklärt. Und es gab hier auch vielleicht noch andere Adressen möglicher Hilfe. Es gab auch damals Ärzte. Und wer lässt schon einen Aussätzigen an sich ran, wenn er weiß, dass diese Krankheit ansteckend ist? Und an Promis wie Jesus kommen schon Gesunde gar nicht ran. Viel weniger ein Aussätziger. Gleich die Geschichte danach erzählt davon, dass Leute ein Dach abdecken mussten, um zu Jesus hinzukommen. Aber von all dem lässt er sich nicht abhalten, dieser Kranke. Er denkt, auch wenn ich noch so unwürdig bin, ich muss zu Jesus hin. Das ist sein Glaube. Und er wirft sich vor Jesus nieder, ganz demütig. Den Demütigen gibt Gott Gnade, schreibt Petrus. Solange wir an unserem eigenen Stolz festhalten, kann Jesus uns nicht helfen. Er ist der Arzt der Kranken, nicht derer, die sich im Prinzip für gesund halten. Deshalb sind in den Gemeinden ja auch so wenig erfolgreiche, topfitte Models und reiche Menschen. Die Demut ist der Weg zu Gott. Und er ruft, du kannst mich reinmachen. Das ist sein durchbrechender Glaube, dass er sagt, ich traue dir, Jesus, alles zu, sogar das Unmögliche, was kein Mensch sonst kann. Kein Arzt damals hat jemals einen Menschen von Aussatz geheilt. Es war völlig irre, das von Jesus zu erwarten. Aber dieser Kranke hat einen Durchblick, wen er jetzt vor sich hat. Was kein Mensch kann, das kann Jesus. Davon war er überzeugt. Und trotzdem, obwohl er sich so wahnsinnig Heilung wünscht, sagt er, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Das ist der Vorbehalt. Wenn du willst, dein Wille geschehe. Du bist Gott, ich bin ein Mensch. Du weißt besser als ich, was richtig ist. Wenn du mich mit meiner Krankheit segnen willst, meinetwegen. Wenn du mich nicht davon befreien willst, dann geschehe dein Wille. Ist das nicht ein ganz großes Gebet? Wenn du so eine schreckliche Krankheit hast, das dann zu sagen? Martin Luther sagt in der Auslegung zu dieser Stelle, es kann ja sein, dass es für das Seelenheil, für die ewige Rettung dieses Menschen besser ist, krank zu bleiben als gesund. Es kann ja sein, dass es für die Ehre Gottes besser ist, dass er nicht geheilt wird, als geheilt zu werden. Deshalb, dein Wille geschehe. Der Beter hier lässt Gott seine Freiheit. Genau wie Daniel es gemacht hat, als er davon bedroht war, und es ist ja tatsächlich passiert, dass er in eine Höhle mit hungrigen Löwen geworfen wird. Daniel sagt, wenn Gott will, wird er uns aus der Höhle der Löwen erretten. Wenn Gott will. Oder Paulus vor seiner Gefangennahme in Jerusalem, er sagt, ich muss dahin und wenn Gott will, wird er mich vor dem Schlimmsten bewahren. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Was hier ziemlich gut übersetzt wird mit von tiefem Mitleid ergriffen, ist im Originaltext im Griechischen ein seltenes Wort. Es kommt nur an 4 Stellen im Neuen Testament vor und man könnte es auch wörtlich übersetzen mit dem Wort, es drehten sich ihm die Eingeweide um. Es ist so eine tiefe Betroffenheit, dass sich dir die Eingeweide umdrehen. Von Jesus wird dieses Wort an noch 2 weiteren Stellen benutzt. Einmal ist es in der Erzählung vom barmherzigen Samariter. Ihr kennt die Geschichte, das kirchliche Personal, die Frommen, gehen voller Herzenskälte an dem vorbei, der unter die Räuber gefallen ist. Und dann steht dieser Satz, dann kam der Samariter des Wegs und es drehten sich ihm die Eingeweide um. Dasselbe Wort, was diese tiefe Ergriffenheit beschreibt, die Jesus hier gegenüber diesem Aussätzigen hat. Und dann, als Jesus mit seinen Jüngern vom Berg Tabor kommt, wieder ins Tal hinunter und auf dieses kleine Städtchen Nein hinzugeht in der Jezreel-Ebene. Ihr aus Palästina wisst bestimmt, wie das da liegt, dieser wunderschöne kleine Ort. Und Jesus sieht den Leichenzug aus dem Ort kommen. Und er sieht die Trauer dieser Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Und da steht es wieder, dieses Wort. Es drehten sich ihm die Eingeweide um. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein, sagt er zu dem Aussätzigen. Das ist vielleicht auch die tiefste Antwort auf die Frage, warum Gott die schlimmen Dinge in unserer Welt zulässt. Er lässt sie nicht zu, er geht mitten hinein, er ändert sie, er erleidet sie am eigenen Leib und er hat ein herzzerreißendes Mitleid mit den leidenden Menschen. Im Hebräerbrief gibt es eine originelle Stelle, da ist ausgesagt, was Gott nicht kann. Gibt es etwas, was Gott nicht kann? Fromm damals und heute würden sagen, natürlich gibt es nichts, was Gott nicht kann. Dort aber steht, es gibt etwas, was Gott nicht kann, nicht mitleiden. Das kann er nicht. Denn der Gott, an den wir glauben, ist im Unterschied zu allen Religionen der Welt der Gott, der runtergekommen ist. Runtergekommen, voller Erbarmen und Liebe zu uns. Also egal, was in deinem Leben passiert, ob Gott dich heilt oder nicht, ob er dich leben oder sterben lässt, eins steht fest. Gott hat ein herzzerreißendes Erbarmen mit dir, mit seinen Menschen. Er ist voller liebendem Wohlwollen. Ich will es, sagt Jesus. Ich will dein Gutes. Ich will dein Heil. Ich will deine Rettung. Ich will dein Segen. Ich will deine Freude. In dieser Zeit der Verborgenheit Gottes, in der Zeit des Glaubens, ist es leider oft noch so, dass er nicht sofort heilt, wie damals bei dem Aussätzigen. Aber was Gott will, das verwirklicht er auch eines Tages an uns, früher oder später, vielleicht in dieser Zeit, vielleicht auch erst, wenn wir bei ihm sind. Jesus berührt den Unberührbaren. Das war ein Skandal. Er durchbricht die Schranke des Todes, die Schranke der Unberührbarkeit. Liebe überwindet den Ekel. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie eklig das aussieht. Und ich hätte mir 10-mal überlegt, ob ich den angefasst hätte. Aber Jesus überlegt gar nicht. Seine spontane Liebe geht auf ihn zu, so wie Franz von Assisi, von dem das auch berichtet wird, dass er einen Aussätzigen spontan aus Liebe umarmt hat. Und jetzt ist die Frage, wer steckt hier eigentlich wen an? Was ist stärker, die Gesundheit Jesu oder die Krankheit des Aussätzigen? Die Macht des Lebens in Jesus ist unendlich größer als alles Kranke in uns. Ist das nicht toll? Wen Jesus berührt, der wird von innen her heil. Kontakt mit Jesus vertreibt alle Krankheit, alle seelische und körperliche Not. Mit Jesus fängt Gottes neue Welt an, sein Reich. Und es wird wiederhergestellt, was ursprünglich Gottes Plan war. Eine Welt ohne Krankheit, Tod und Gewalt. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Das ist eigenartig. Wieso schickt er den weg? Eben in den Geschichten, die davor berichtet werden, ruft er die Leute zu sich und ruft sie in seine Nachfolge. Und es war genau umgekehrt. Sie mussten alles hinter sich lassen, ihre Familie, ihren Besitz, ihren Beruf, ihre sozialen Kontakte, um ganz dicht bei Jesus zu sein, 3 Jahre lang von ihm zu lernen, in der Nachfolge mit ihm verbunden zu sein. Und hier genau das Gegenteil. Jesus stößt ihn weg von sich hinaus in die Welt. Das sind sozusagen 2 typische Berufungen. Die einen sind berufen, ganz eng in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, vielleicht Mönch oder Nonne zu werden oder als Missionar in eine fremde Umgebung zu gehen. Und die anderen sollen Zeugen für Gottes Licht in der Normalität des Alltags sein. Der geheilte Aussätzige ist eigentlich ein Prototyp für die meisten von uns. Und Jesus sagt, los, geh zurück in deine Lebensumstände. Dort wirst du Salz und Licht für mich sein. Mit aller Entschiedenheit ermahnte Jesus ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Eigentlich steht hier wörtlich, sage niemand nichts. Doppelte Verneinung, also verstärkte Verneinung ist hier gemeint. Sage auf keinen Fall irgendetwas davon. Das kommt häufig vor, im Markus-Evangelium besonders wird das berichtet, dass Jesus verbietet, sowohl den Dämonen als auch den Geheilten und anderen Menschen, Leuten von seiner Sohnesherrlichkeit, die er als Sohn Gottes hat, zu berichten. Man nennt das auch das sogenannte Messias-Geheimnis. Für mich gibt es da nur eine überzeugende Erklärung, und das ist die, dass Jesus vermeidet, in die Rolle des Brotkönigs gedrängt zu werden. So wie ihn die Leute, wie auch wir ihn oft gerne hätten. Nämlich als der Wunderheiler, als der Mann für das schnelle Glück, das ist Jesus zu billig, das ist ihm zu wenig. Wir hätten ihn oft gerne so, dass er unsere Macken, unsere kleinen Probleme beseitigt und dann können wir wieder ungestört unser eigenes Ding machen. Aber so ein Brotkönig möchte Jesus nicht sein. Er weiß, seine Berufung ist es, als leidender Gottesknecht durch sein Sterben am Kreuz für alle Menschen Sühne zu schaffen, für Menschen aller Zeiten. Es geht viel mehr als um kurzzeitiges privates Glück. Es geht um die Rettung und Verwandlung der Welt. Und davon, von seinem Leidensweg, darf ihn nichts abbringen. Und deshalb durfte er sich nicht als König feiern lassen und als Wundertäter und als Held bejubeln lassen. Deshalb verbietet er den Menschen, die erkannt haben, wer er in Wahrheit ist, von seiner Herrlichkeit zu reden. Er sagt vielmehr, der Menschensohn muss verworfen werden. Der Menschensohn muss sterben und am dritten Tag auferstehen. Er sagt, ich muss mein Leben geben als Lösegeld für viele, als Lösegeld für euch. Das ist der Plan Gottes. Deshalb bin ich in diese Welt gekommen. Die Dämonen, der Teufel, auch wir manchmal, wollen ihn aber lieber als Glücksbringer, als Brotkönig haben. Aber das lässt er nicht mit sich machen. Der Aussätzige tut genau das Gegenteil von dem, was ihm gesagt wurde. Und er soll also davon schweigen, aber er tut es nicht. So kam es, dass Jesus in keine Stadt gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er zog sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnte Gegenden zurück und auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Wir hören das öfter, Jesus zieht sich zurück, er braucht die Auszeit mit dem Vater. Auch wir brauchen immer wieder solche Auszeiten in Gottes Gegenwart. Die Anbetungszeit im Gottesdienst, eine kurze Gebetszeit, wenigstens einige Minuten am Tag, wo du im Stillen mit Gott allein bist. Manchmal stille Tage, ein stilles Wochenende in Volkenroda vielleicht oder im Schneewindhaus. Jesus zieht sich zurück, weil er diese Zeit allein mit dem Vater braucht. Aber er bleibt nicht lange allein. Egal wie abgelegen der Ort ist, wo Jesus hingeht, da kommen die Menschen hin. Und sie scheuen keine Mühe, ihn zu finden. Ich weiß noch, ich habe ein Zisterzienserkloster in der Provence besucht, Senang, vielleicht war jemand ja auch mal da. Das ist heute noch abgelegen, da führt eine einspurige Straße hin. Aber war da dort etwas von der Gegenwart Jesu zu spüren war, sind die Menschen dahingeströmt. Wenn Jesus unter uns lebendig ist, brauchen wir keine Werbung. Dann kommen die Menschen von ganz alleine. Jesus schickt den Aussätzigen zurück in den Alltag der Welt, in das Umfeld. Aber er sagt vorher, geh stattdessen zum Priester, zeig dich und bringe für deine Reinigung das Opfer, das Mose geboten hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus hilft dem Geheilten wieder dazu, in der Gesellschaft anzukommen. Er wird sozusagen öffentlich rehabilitiert. Er bekommt seine geistlichen und bürgerlichen Rechte zurück. Aber diese Maßnahme ist auch ein Signal für die Priester. Schaut her, eine neue Zeit hat begonnen. Blinde sehen, Taube hören, Aussätzige werden rein. Der Messias ist da und er stößt das Gesetz Gottes nicht um, sondern er erfüllt es. Diese Botschaft bekommen sie in der Gestalt dieses aussätzigen Menschen vor Augen. Die Priester in Jerusalem, die Jesus dann 3 Jahre später verurteilen werden. Der Mann ging weg, aber er fing sofort an, das Wort zu verkündigen und zu verbreiten. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus ihm gesagt hat. Na toll. So sind wir manchmal. Wir sagen, sag es niemand weiter und schwupp, geht es extra weiter. Ich frage mich, hat Jesus sich am Ende darüber gefreut oder hat er sich geärgert? Was meint ihr? Ich bin mir nicht so sicher. Der Geheilte tut ja das Richtige, aber zur falschen Zeit. Später, nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, wäre es genau richtig gewesen, von ihm zu erzählen. Aber jetzt fehlt ihm die Selbstbeherrschung, das Gespür für das richtige Timing. Und in seiner Begeisterung über Jesus erzählt er jedem, den er trifft, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, ob das richtig war oder ob Jesus sich darüber gefreut hat. Wie auch immer, wir sind in einer Verkündigungszeit. Wir sollen die Botschaft weitersagen. Gott schenkt uns eine Gnadenzeit, in der wir das Wort von ihm weitersagen können. Und wir müssen um Freimut beten, dass wir den Mut dazu bekommen. Wenn Gott Menschen durch unsere Worte erreichen will, dann sollen wir auch reden. Es gibt eine tolle Gelegenheit demnächst in unserer Gemeinde, der Glaubenskurs, der am 18. Oktober beginnt. Man kann Freunde und Nachbarn einladen, nehmt Flyer mit, überlegt, wen ihr dazu einladen könnt. Dass ihr es so macht wie dieser Geheilte, so wie Reibolds es gemacht haben, die sich schon angemeldet haben mit nichtchristlichen Freunden, die sie mitbringen und selber teilnehmen. Wir wollen diese Botschaft weitergeben. Bei Jesus gibt es Heilung. Es gibt Rettung für alle Menschen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.